Ja, die Predigt heute beschäftigt sich mit einem Thema, dem wir uns als Christen unser ganzes Leben lang stellen müssen und uns damit auseinandersetzen müssen. Es geht um Sünde und Versuchungen in unserem Leben. Ui, Mist, ne? Das gewusst hätten. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich wie wir diese Versuchungen, die letztlich zur Sünde führen in unserem Leben, wie wir diese Versuchungen erkennen und was wir dagegen tun können. Wir sind nämlich nicht hilflos ausgeliefert. Und lesen wir dazu den Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Dort steht: Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Erste, was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass diese Bibelstelle und dieser Bibeltext an diejenigen Christen gerichtet ist, an diejenigen Menschen gerichtet ist, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Also die, die Gott, Jesus Christus in ihrem Herzen haben, die bekehrt sind, die wahre Gläubige sind, die Erben des Reiches sind, die Kinder Gottes sind, wie es hier steht. Ja? Weil alle anderen können das gar nicht. Sie sind der Sünde ausgeliefert. Also es geht hier in dem Predigttext an wahre Gläubige. Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, den Heiligen Geist haben, die wissen, dass es Gott gibt und die seine Gebote halten wollen. Und das Zweite, was ich noch anführen möchte, ist, dass Gott will, dass wir als seine Kinder so leben, wie er es in der Bibel sagt. Das steht in Vers 15. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Also Gott möchte das, dass wir uns von der Sünde fernhalten, weil wir, und das ist entscheidend, in seinen Augen schon heilig sind. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Wir müssen nichts mehr werden. Sondern wenn du begriffen hast, dass du in Gottes Augen heilig bist, dann sagst du, ich bin sauber, warum soll ich mit dem Schmutz noch was zu tun haben wollen? Das ist ein völlig anderer Ansatz. Ein völlig anderer Ansatz. Ja, das ist das Evangelium, also nicht Druck, sondern ziehen. Gott will dich ziehen zu dir. Ja? Wenn du für dich verstanden hast, dass du weiß bist, warum gehst du in die Pfütze mit dem Schmutz? Ja? Wir sagen das den Kindern, geh da nicht spielen, da wirst du schmutzig. Ja? Und das ist etwas Wunderbares. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll, was für einen Blick Gott auf uns hat, die wir zu Jesus Christus gehören, uns bekannt haben dazu? Das muss ich nochmal sagen, hier steht Kinder Gottes, also wirklich wahre Gläubige. Wir sind durch die Bekehrung zu Jesus Christus in Gottes Augen etwas Neues geworden, etwas Besonderes. Wir sind in seinen Augen heilig, Vers 16. Und wenn wir das verstanden haben, wie Gott uns sieht, dann wollen wir wirklich alles tun, damit wir ihn nicht enttäuschen. Und wie gesagt, wieder ohne Druck, weil wir sagen, wir wissen das ganz genau aus der Bibel, wir schaffen das nicht. Ja, aber wir wollen uns bemühen. Wenn die Pfütze da vor uns liegt, ja gut, dann lass uns doch einen Bogen drumherum machen. Ne? Manchmal, gut, da regnet so stark, da können wir nicht anders, da tappen wir rein. Aber wenn es uns bewusst ist, dann lass uns doch drumherum gehen. Ja? Darum geht es. Und dass wir immer wieder Versuchungen ausgesetzt sind und sündigen, das weiß Gott natürlich. Und deswegen hat er ja diesen wunderbaren Weg am Kreuz gewählt, weil Jesus damit für alle Sünden bezahlt hat und weil er damit der Sieger über die Sünde ist. Und das ist die wunderbare Botschaft. Und wir sollen uns in unserem Leben, das möchte ich nochmal sagen, wir sollen uns in unserem Leben, und ich hoffe, das schafft die Predigt oder das Wort Gottes, in uns ein Stück weit größer zu machen nach dem Gottesdienst. Wir sollen uns bemühen und ausstrecken, so zu leben, wie Gott das möchte. Im Wissen, dass wir immer wieder hinfallen. Ja, dass die Hand Jesu da ist, um uns aufzuziehen. Und es gibt einen wunderbaren Spruch von dem französischen Philosophen und Schriftsteller Saint-Exupéry, der hat den kleinen Prinz zum Beispiel geschrieben, er hat viele gute Sachen geschrieben. Und er hat gesagt, wenn du willst, dass 10 Leute ein Schiff bauen, dann erklär ihnen nicht, wie man das Schiff baut, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Und darum geht es mir, euch die Sehnsucht zu lehren, den Bogen um den Schmutz zu machen. Ja? Genau. So, und für uns ist es jetzt wichtig zu erkennen, wie Sünde in unser Leben kommt und welche Arten, weil die Sünde kommt in unser Leben durch den Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Das ist so. Und wir sind durch die Erbsünde immer noch gefallene Menschen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, welchen Versuchungen wir ausgesetzt sind, die letztlich dann zur Sünde in unserem Leben führen. Und ich will noch mal einen Punkt machen, wenn wir scheitern, sollen wir nicht verzweifeln. Das ist mir ganz wichtig, ja? Weil das immer dieser Kampf ist, den Paulus auch sagt, das Gute will ich, das Schlechte tue ich. Ja? Wenn wir scheitern, 1. Johannes 2,1. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Das ist unser doppelter Boden. Den haben wir. Ja? Kann uns niemand nehmen. Und das ist einfach wunderbar zu wissen. Okay, aber jetzt fangen wir an mit noch einer wichtigen Vorbemerkung. Die ist ganz wichtig zum Verständnis. Ja? Die ist ganz wichtig, denn lesen wir Jakobus 1, Vers 13. Dort steht, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Allen Versuchungen, die wir ausgesetzt sind, die kommen nicht von Gott. Weil Gott wird das nie machen, uns zur Sünde zu drängen. Nie. Das ist ganz wichtig. Die Versuchungen kommen von anders her. Was Gott macht, ist uns zu prüfen. Das macht er. Ja? Aber das ist was anderes. Keine Versuchung kommt von Gott. Alles von der Welt, von unseren bösen eigenen Wünschen oder vom Teufel. Von Gott kommt das nicht. Okay, aber jetzt legen wir los. Ich habe es ja schon gesagt. Welche Arten der Versuchung gibt es? Die 4 Arten der Versuchung, und eigentlich sind es 3. Ich habe die 4. hier noch mit dazu genommen. Das habe ich auch in einer anderen Farbe gemacht. Ja? Die Dinge, die uns zur Sünde bringen, das, was uns versucht und dafür sorgt, dass wir eben nicht mehr heilig sind, ja, das ist einmal der Teufel, der versucht uns, versucht, dass wir sündigen. Das ist einmal die Welt, in der wir leben. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. In der Welt ist die Sünde, und wenn wir in der Welt leben, und das tun wir alle, besteht die Gefahr, dass wir sündigen. Und das Dritte ist unsere eigene Natur, die uns immer wieder zur Sünde verführt. Das sind 3 verschiedene Aspekte. Oftmals oder manchmal ist es so, dass die sich überlagern. Da bist du in der Welt und deine eigene sündige Natur, bumm, synergistisch, und dann hast du es ganz schwer. Ja, da bist du in einer Situation, die auch noch so ist, dass dein eigener Charakter das noch verstärkt. Ja, und dann bist du natürlich in der Riesengefahr. Ich gebe euch ein Beispiel, das zu verstehen, ein bisschen besser. Du bist in einer Situation in der Welt, wo unglaublich, du bist in der Arbeit, wo gerade unglaublich viel Stress und Druck herrscht und Streit, und du bist ein cholerischer Mensch, ja, deine eigene Natur, und dann fängst du an, dem mal richtig eins auszuteilen. Ja. Und dann hast du diese beiden Überlagerungen, wo das noch umso schlimmer wird. Aber wichtig ist für uns, dass wir das verstehen. Also es gibt die Versuchung durch den Teufel, es gibt die Versuchung durch die Welt und durch die eigene Natur. Und was können wir dagegen machen? Gegen den Teufel, wenn der Teufel uns versucht, haben wir das Beste, was es gibt auf der Welt. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Und wir widerstehen dem Teufel. Und wenn wir dem Teufel widerstehen, sagt die Bibel, muss er fliehen. Und ich gehe genau darauf ein, wie wir die Waffenrüstung benutzen. Ja? Mit der Bibel schlagen wir den Teufel in die Flucht. So. Können wir widerstehen? Wenn wir durch die Welt versucht werden, also durch die Umstände, in denen wir sind, die uns zur Sünde verführen, dann gibt es nur eine einzige Chance, nicht zu sündigen. Raus aus der Situation. Fliehen. Du musst diese Situation verlassen. Wenn du da drin bleibst, ja, kannst du die Bibel zitieren, wird sich nicht ändern, weil die Situation ist, wie sie ist. Ja? Und dann gibt es den dritten Punkt, wenn deine eigene sündige Natur, die in uns Menschen drin ist, wenn die uns zur Sünde verführt, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass wir uns bewusst sind darüber, dass wir das nicht tun müssen. Wir können das verleugnen. Wir können für uns sagen, ich muss das nicht tun. Die Welt kann das gar nicht. Wir können nur Kinder Gottes sagen, ich erkenne, dass das Sünde ist, ich muss das nicht tun. Das ist natürlich ein brutaler Kampf. Ja? Das ist aus meiner Sicht das Schwerste von allen. Aber wir müssen es nicht tun. Wir können das verleugnen. Und wenn Gott uns prüft, dann gibt es nur einen Weg, sich zu unterwerfen. Da kannst du machen, was du willst. Wenn Gott sagt, ich prüfe dich jetzt, wie du dich verhältst in einer gewissen Situation, ja, kannst du machen, was du willst, das musst du aushalten. Ja, sich zu unterwerfen. Das sind die vier Arten, mit denen wir konfrontiert sind. Ja? So. Und wie können wir jetzt das meistern? Durch den Teufel widerstehen, wenn uns die Welt versucht, raus aus der Situation, wenn uns die eigene Natur versucht, zu sagen, ich muss das nicht machen. Und wenn Gott uns prüft, dann uns zu unterwerfen. Und jetzt schauen wir uns die erste an, die erste Versuchung, die kommt, nämlich die Versuchung durch den Teufel. Und wie können wir die meistern? Und dazu möchte ich mit uns ein Bibelwort anschauen. Und zwar steht das im 1. Petrus Kapitel 5, Verse 8 bis 9. Seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Also zwei Dinge können wir lesen, wenn wir wissen, dass der Teufel uns versucht und uns in die Sünde bringen will. Das erste ist, dass wir wissen, dass wir stark und fest im Glauben sein müssen. Das ist die Möglichkeit, um den Teufel wegzubringen. Ja? Nichts anderes. Die Bibel ranzunehmen, Bibelverse dem Teufel an den Kopf zu klatschen und daran zu glauben. Ja? Und dann muss er fliehen, sagt die Bibel. Und das Zweite ist, das passiert immer wieder. Ja? Weil wir müssen uns bewusst sein, dass unser Herr jetzt Jesus Christus ist nach der Bekehrung. Nicht mehr der Teufel. Alle, die nicht bekehrt sind, da macht der Teufel überhaupt null Angriffe. Die gehören ihm ja sowieso. Ja? Das macht er nur bei den wahren Gläubigen, bei denen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, weil die will er zur Sünde bringen. So, und was sind die Taktiken des Teufels? Wie geht er vor? Er will unseren Glauben erschüttern und er will uns verführen. Wie macht er das? Er macht, dass er Zweifel zählt in unserem Herzen. Beispielsweise, ist die Welt wirklich in 6 Tagen erschaffen worden? Gab es wirklich eine Sintflut? Ist das möglich? Sagt doch die moderne Wissenschaft was ganz anderes. Lügen verbreiten, er macht dir Schuldgefühle, du bist nicht würdig. Die Bibel sagt was ganz anderes, du bist heilig, sagt sie. Ja? Du kannst nicht mehr zu Gott kommen, du hast gesündigt, sagt er dir in dein Herz hinein. Das stimmt alles nicht. Er macht dir Angst, Hoffnungslosigkeit, das wird nie besser werden. Nie. Das kannst du vergessen. Ja? Die Situation ist eine Katastrophe und das bleibt so. Also, löse es lieber selber, anstatt dass du zu Gott gehst. Ja? Hoffnungslosigkeit, Neid, Gott, dem anderen geht es doch viel besser. Warum hast du das nicht? Ja? All diese Gefühle will er uns machen. Er will unsere Augen verführen, unseren Stolz ansprechen, Wünsche wecken. Der will, dass wir die Welt hier als unsere Heimat ansehen. Das macht er. Und das sind seine Taktiken, mit denen er auf uns zugeht. Und Was wissen wir über den Satan? Ich habe schon gesagt, die Bibel sagt uns einiges über den Teufel. Der ist ein brutaler Lügner. Ja? Johannes 8,44, sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Also der setzt dir ins Ohr nur Lügen, wenn ihm das passt. Ne? Und die Wahrheit ist in der Bibel. Und nicht, was irgendein Forscher sagt oder was irgendjemand anders sagt, der dir was erzählt. Hat der denn irgendwas gesagt oder wie auch immer? Er ist der Ankläger. Auch was, er macht dir immer Schuldgefühle, er macht dir immer ein schlechtes Gewissen, er will dich immer klein halten. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Offenbarung können wir das lesen. Und er ist der Verdreher. Das ist auch ganz wichtig. Halbwahrheiten. Ja? Ein bisschen was ist Wahres ist dran. So in der Gemeinde, wenn Gerüchte gestreut werden. Der hat doch vielleicht gesagt das und das, ja, und dann geht das so los, ja, und dann fängt das an, immer größer zu werden und man redet über Leute anstatt mit den Leuten und das ist das, wie der Satan arbeitet, das ist sein Vorgehen. Du bist der Feind von allem, was gut ist und Gott gefällt. Wann endlich wirst du aufhören, Gottes Wahrheit in Lüge zu verdrehen? Er verdreht die Sachen alle. Und so geht der Teufel vor. Und wie können wir ihm den Wind aus den Segeln nehmen? Wie können wir dafür sorgen, dass der bei uns damit nicht erfolgreich ist? Wir können das, indem wir die Waffenrüstung anziehen. Und die ist uns gegeben worden. Und die Waffenrüstung, die sieht so aus. Ich habe das mal gemacht, das ist ja sehr martialisch. Das ist ja eine Waffenrüstung. Ja? Und da habe ich mal so einen römischen Soldaten genommen. Weil die Waffenrüstung besteht aus diesen fünf Teilen hier. Wir haben, hat das Schwert, ja, das ist das Wort Gottes, sagt es. Wir haben den Schild, ja, das ist der Glaube, also dass wir das, was wir im Wort Gottes lesen, dass wir das glauben. Wir haben den Helm des Heils, das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn der Teufel kommt, wir sind errettet, er hat keine Macht über uns und keine Gewalt über uns. Unser Ziel ist ganz woanders als hier auf der Welt, der Helm des Heils, dass wir immer wieder dran denken, wir sind Kinder Gottes und wir haben ganz andere Perspektive als die der Teufel uns weismachen will, nämlich hier alles Mögliche mitzunehmen und so zu leben, wie die Welt das will. Und dann haben wir die Panzerung, den Panzer und den Gürtel, was Wahrheit und Gerechtigkeit ist. Und das bedeutet nichts anderes, als dass dieser Panzer und der Gürtel bedeutet, dass wir unser Leben so leben sollen, dass wir ehrlich sind und dass wir gerecht sind. Weil wenn wir das nicht sind, wenn wir unehrlich sind in unserem Leben und wenn wir ungerecht sind, dann hat der Teufel eine wunderbare Möglichkeit, Unfrieden in unser Leben reinzubringen. Ja? Darum geht's. Also das sagt er. Und wie funktioniert das? Was will der Teufel? Also wann ist ein Kämpfer wertlos? Was ist das Erste, was er dem Menschen hier, dem Kämpfer abnehmen würde, damit ihr ihn wertlos macht? Was ist es? Schwert, klar. Der Teufel, ein Kämpfer ohne Schwert ist eine Witzfigur. Ja, der kann nichts. Und deswegen will der Teufel, dass wir nicht in das Wort gucken. Dass wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dass wir möglichst unsere eigenen Gedanken uns machen. Weil wenn wir nicht in das, oder dass er sagt, das Alte Testament ist nicht wichtig, beispielsweise. Ne? Unsinn, verdrehen ist das vom Teufel. Ist total wichtig. Der wird uns auf einen Schlag, wird er uns zwei Drittel der Bibel wegnehmen. Ja? Das Schwert wäre nur noch ein Dolch. Wenn wir sowas glauben würden. Ja? Denken nur, das Neue Testament ist wichtig. Das gibt es ja, dass Leute das sagen. Und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Und lest in der Bibel jeden Tag. Jeden Tag. Wenn ihr dem Teufel widerstehen wollt, müsst ihr das Wort Gottes kennen. Das ist wichtig. Der will euch entwaffnen. Der will euch das wegnehmen. Und der will euch immer reinreden. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Gehst du in den Gottesdienst am Sonntag, hörst doch ein bisschen was. Ja? Reicht doch. Schwert ist das Allerwichtigste, dass wir das Wort Gottes kennen. Weil wenn wir es ihm zitieren und wenn wir die Wahrheit, wenn wir angefochten werden und das Wort Gottes lesen, dann wissen wir, was die Wahrheit ist. Und das Zweite ist der Schild. Und der Schild ist nur, der ist umso größer, je mehr wir im Wort Gottes lesen. Weil wenn wir nur ein bisschen lesen, können wir auch nur ein bisschen glauben. Dann haben wir nur so ein Minischild, ja? Wenn wir nur ein bisschen lesen. Weil der Glaube, du kannst nur glauben, was du weißt. Was anderes geht nicht, ja, wie wir es heute gehört haben. Wenn du weißt, dass Gott den Himmel und die Erde gemacht hat und dass von ihm die Rettung kommt, dann kannst du das glauben. Wenn du das nicht weißt, kannst du das nicht glauben. Je mehr du im Wort Gottes liest, desto größer ist dein Schild. Und wofür haben wir den Schild? Den Schild haben wir, um die Brandpfeile des Teufels abzuwehren. Und was machen Brandpfeile? Die töten dich nicht direkt, die stecken was in Brand. Da klimmt was in dir. Erst so ein kleiner Zweifel und der wird dann immer größer, oder so ein Gedanke, der wird dann immer größer. Ja, und plötzlich beschäftigt er dich. Verschwörungstheorien. Ja, oh, plötzlich ist das riesengroß, das Thema. Ja, hättest du mal das Schild genommen, weil du gesagt hast, Unsinn, in der Bibel steht das und das drin, ja, und ich brauche mich mit dem Trump gar nicht zu beschäftigen, weil in der Bibel steht drin, dass jeder Herrscher von Gott eingesetzt ist, Daniel. Es gibt keinen Herrscher auf dieser Welt, der nicht von Gott eingesetzt ist. Das steht in der Bibel. Also brauchen wir uns null darüber aufregen, ob der Trump gewählt wird oder nicht. Weil das ist eh Gottes Wille. Das ist eh sein Plan. Können wir vergessen, wir sollten uns lieber damit beschäftigen, wie wir den anderen Menschen Gutes tun können. Anstatt über die Politik zu reden, wer nächster Präsident der USA wird. Daniel lesen, da steht das drin. Ja? Deswegen ist das so wichtig, dass wir das haben. Und dann der Helm der Errettung. Das ist ein Centurio-Helm hier. Die Römer, ein Centurio war ein Hauptmann, der war auf 100 Leute, auf 100 Kämpfer. Das waren nur die besten Kämpfer. Die Centurios, das waren die besten. Ja? Die waren echt die Top-Kämpfer. Und die haben so einen Helm gekriegt, hier mit so einem Büschel, so einem roten. Wenn du als Feind so einen Buschelhelm gesehen hast, da bist du aber abgehauen. Du hast gesagt, oh, das ist ein guter Kämpfer. Da muss ich weg. Meine Chancen sinken, dass ich da lebend rauskomme. Ja? Der Teufel flieht, wenn der sieht, dass wir diesen Helm aufhaben. Ja? Wenn wir sagen, was willst du denn? Hier ist doch gar nicht meine Heimat. Was willst du denn? Troll dich. Du hast doch keine Macht über mich. Ja? Dann geht der weg. Das ist der Helm des Heils, den wir haben. Und das ist die Waffenrüstung. Wenn wir die gebrauchen und wenn uns das klar wird, wie wir die gebrauchen können, dann muss der Teufel fliehen. Und wir haben es gelesen, der kommt immer und immer wieder. Der schleicht um uns rum. Ja, und das muss uns bewusst sein. Und dann fangen wir halt an, wenn der uns dann kriegt, dann wird das immer größer und dann versucht er uns und dann tappen wir in seine Falle und sündigen. Was sind das so für Lügen, die der verbreitet? Ja, ich hatte das gesagt, das ist nochmal die Waffenrüstung, die wir haben, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das ist der Brustpanzer und der Gürtel, also wie wir unser Leben leben, dass wir wirklich wahrhaftig leben, ehrlich sind und gerecht sind zu den Menschen, dass er nicht einfallen kann, wir einen starken Glauben haben, dass wir die Gewissheit des ewigen Lebens haben und das Schwert benutzen, das Wort Gottes. Da muss er fliehen. Und was ist zum Beispiel sowas, was er uns einreden kann, der Teufel? Der kann, wenn wir in einer schwierigen Situation stehen, ja, und die verbessert sich nicht, dann kann er uns einreden, Gott sieht dich sowieso nicht. Du kannst beten, wie du willst, das wird nichts mehr. Du betest ja schon einen Monat. Wird nichts mehr. Ja? Oder bevor er dein Problem löst, löst er noch das andere. Du bist viel zu niedrig. Du gehst nicht oft genug in Gottesdienst. Der liebt dich gar nicht. Ja, der sieht dich gar nicht. Du machst nicht genug. Das könnten so die Gedanken sein, die der Teufel uns eingibt. Ja? Und dann musst du ihm das Schwert entgegensetzen. Und das Schwert sagt, Hiob 34, 21, denn Gott sieht die Wege eines jeden und alles, was er unternimmt. Gott sieht jede Sekunde, der weiß sogar, was du jetzt denkst, sagt das Wort Gottes. Ja? Dein Leben liegt vor ihm wie ein offenes Buch, sagt das Wort Gottes. Und wenn du das weißt und das glaubst, Schild, dann weißt du, nee, lieber Teufel, der Gedanke, den du mir da gerade gegeben hast, ist absoluter Unsinn. Der sieht mich, der kennt sogar jeden Gedanken, den ich mache. Und meine Not ist ihm nicht verborgen. Ja, bumm. Und Psalm 115, 5 bis 6, einzigartig ist der Herr, unser Gott. Niemand im Himmel und auf der Erde ist ihm gleich. Es gibt niemanden, der so ist wie Gott. Niemand. Sein Thron steht hoch über allen Thronen. Und doch sieht er hinab auf das, was in der Tiefe vor sich geht. Er interessiert sich für uns. Er weiß, das ist der Höchste der Höchsten, der Größte, der Mächtigste der Mächtigsten. Und trotzdem schaut er auf die Erde hinab und sieht jeden einzelnen Menschen. Und das ist die Wahrheit. Und wenn du das als Schwert nimmst, wenn so ein Gedanke zu dir kommt, sagst, nee, das ist die Wahrheit, und den Schild des Glaubens nimmst und das glaubt, dann flieht er vor dir. Und dann sind die Gedanken weg. Weil das ist die Wahrheit. Und so müssen wir dafür sorgen in unserem Leben, dass der Teufel keine Macht über uns hat. Wenn du merkst, dass der Teufel dich versucht, dann schaue in das Wort Gottes und glaube fest an das, was in der Bibel steht. Dann geht der Teufel weg. Die zweite Art der Versuchung, das ist die Welt. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Das ist die Welt. Wenn wir merken, dass Menschen aus der Welt uns zur Sünde verführen wollen, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, abzuhauen. Da kannst du gerne, also Bibelverse zitieren ist immer gut, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Bibelvers sich die Situation ändert, ist sehr niedrig. Abhauen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ja? Renne weg, so schnell du kannst. Kann ich mir und euch nur mit auf den Weg geben. Verlasse die Situation, die dich zur Sünde verführt. Lesen wir in 1. Mose, Kapitel 29, Vers 12. Dort steht: Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Sie ist die Frau des Pharao. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Also die Frau des Pharao, die hat ein Auge auf den gut aussehenden Josef geworfen, ja, und wollte ihn zum Ehebruch verführen, ja, und ihn ins Bett kriegen. Und da sagt er nicht, nee, das ist nicht recht und lass uns doch erstmal drüber reden oder keine Ahnung. Der lässt seinen Mantel da und haut ab. Ja, voll Gas. Raus aus der Situation, die ihn in die Sünde verführt. Das ist wichtig. Wenn du merkst, dass da eine Situation ist, die Unrecht ist, dann versuche wegzugehen. Versuche rauszugehen. Ein anderes Beispiel, 2. Mose, Kapitel 32, Verse 1 bis 7. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor: Eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben: Morgen feiern wir ein Fest zur Ehre des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Friedensopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Ich will nicht wissen, was da passiert ist bei 1 Million Menschen, die ein rauschendes, ausschweifendes Fest gefeiert haben mit Alkohol und was weiß ich nicht alles. Ja? Was will ich damit sagen? Wenn du in so einer Menschenmasse drin bist, dann passiert was. Das ist so. Da kannst du nicht sagen, ich betrinke mich jetzt mal nicht. Oder macht ihr das mal, ich halte mich da mal fern. Ich kann mir vorstellen, dass die Sünde dort einfach auch Überhand genommen hat und Dinge passiert sind, die ganz und gar nicht im Sinne Gottes waren. Ja? Und dass du null Chance hast oder dass es unglaublich schwer ist, da zu sitzen und ein Glas Sprudel zu trinken, während die anderen sich volllaufen lassen. Ja? Oder feiern und tanzen und die ziehen dich mit und sagen, komm, mach doch mit. Ja, das geht nicht. Ich meine, wir wissen wir alle, wie schwer das ist, am Oktoberfest ein Glas Bier zu trinken, ein Glas Sprudel zu trinken, wenn deine Kollegen alle Bier trinken. Ja? Ich meine, wenn du noch wenigstens Fahrer bist, dann geht das noch einigermaßen, aber das sind so die Dinge. Es ist einfach schwierig, wenn die Welt dich zur Sünde verführt, standhaft zu bleiben. Das muss uns einfach bewusst sein. Ja? Und Aaron macht den Israeliten das goldene Kalb, Vers 6, die feiern ein rauschendes Fest und man kommt in Versuchung. Und auch, wenn man jetzt nicht drin denkt, dass die vielleicht Drogen genommen haben oder Alkohol in Strömen geflossen ist oder sexuelle Unmoral war, allein, dass die nicht das Bild angebetet haben und Götzendienst gemacht haben, ja, das war wahrscheinlich unmöglich, dass du da dann nicht vor dem goldenen Kalb getanzt hast, wenn du da dabei warst. Auch wenn du es vielleicht gar nicht zuerst wolltest, hat dich das verführt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn die Welt dich zur Sünde verführt, und das ist, die sündhafte Umgebung zu verlassen, und zwar schnell, und jede Sekunde zählt. Wo sind wir in der Gefahr zum Beispiel, dass wir durch die Welt verführt werden? Ich meine, das Internet ist allgegenwärtig, da kommt ein Klick und der zeigt irgendeine Seite, die man eigentlich gar nicht anschauen sollte, und klickt drauf. Ja? Sofort die Website schließen. Zack, gar nicht mehr aufmachen, nicht angucken, nicht weiterklicken. Kommt der nächste Klick und der nächste Klick und der nächste Klick. Und dann bist du drin. Ja? Dann bist du in der sündhaften Umgebung, kommst nicht mehr raus. Weg, Website zu, was anderes machen. Oder Verschwörungstheorien. Du fängst an, was zu lesen. Boah, das ist aber interessant. Nächste. Ja, er ist ja zu groß, aber die Wahrheit steht in der Bibel und nicht in der Verschwörungstheorie. In der Offenbarung dem Daniel steht alles drin, was wir wissen müssen für die Zukunft der Welt. Ja? Das sind die prophetischen Bücher. Wir brauchen uns nicht mit Verschwörungstheorien. Und je mehr du dich darum bewegst, das ist die Welt, das ist die, desto mehr wirst du weggezogen von dem, was wirklich ist und was die Wahrheit ist. Ja? Und verbreitest das womöglich noch. Unerfüllte Wünsche und Begierden, ja, mein Traumauto, mein Traumhaus, meine Traumreise. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto wichtiger wird das in deinem Leben. Ich sage nicht, dass man das nicht angucken darf. Ich gucke mir auch schöne Autos an, ja, sage ich auch. Aber ich mache es nicht zu einem Götzen. Ich surfe da nicht ewig rum und gucke da noch und gucke da noch, um meine Begierden da noch größer werden zu lassen. Oder Menschen, die in deinem Umfeld zum Beispiel böse und gierig sind. Kann ja sein, dass es die gibt, meide diese Menschen. Meide die. Ja? Die verführen dich. Die bringen deine Gedanken auf schlechte Sachen. Und deswegen ist ja auch Gemeinde so wichtig. Deswegen ist ja so wichtig, dass wir hier zusammen sind, weil wir eigentlich anders denken. Ja? Weil wir anders leben als die Welt. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 33. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, sagt Paulus. Ja? Es ist genau das. Und Paulus sagt das auch zu Timotheus, 1. Timotheus 6,11, dort können wir lesen, du aber, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und dienst ihm, deshalb meide all diese Dinge. Bemühe dich vielmehr mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun, Gott zu dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Begegne ihnen mit Geduld und Freundlichkeit, das sollen wir machen. Nicht uns in der Umgebung aufhalten, die uns wegzieht, sondern das sollen wir meiden, sagt Paulus, weg da, ja, weg. Genau, und das ist die Möglichkeit, diese Verführung dieser Welt auszuhalten. Das ist schwierig, ja, weil wir leben ja in der Welt, aber sind nicht von der Welt. Und das muss uns einfach immer wieder bewusst sein. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Freundschaften Christen sind. Das ist so wichtig, weil wir dadurch auferbaut werden und unsere Sitten halt dadurch nicht verdorben werden. Also wenn wir merken, dass die Welt uns zur Sünde verführt, dann heißt es, die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Die einzige Chance. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, aus meiner Sicht dem schwersten, die Versuchung durch die eigene sündige Natur. Habt ihr noch Kraft? Ich weiß, es ist warm. Ja, gut, habt ihr noch Kraft? Gut. Verführung durch die eigene sündige Natur. Die einzige Möglichkeit dieser, und das ist aus meiner Sicht die schwerste, ja, dieser Versuchung gut zu begegnen, ist zu sagen, und zwar zu sich selber, ich muss das nicht tun. Weiß es nicht. Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ja. Deswegen sagt die Bibel ja auch, ist Disziplin so wichtig. Deswegen sagt ja Paulus, Disziplin ist was ganz Wichtiges für einen Christen. Weil wenn wir nicht diszipliniert sind, wird es schwer fallen, das umzusetzen. Ja. Tenor ist, ich kann anders handeln. Lesen wir Epheser Kapitel 5, Verse 3 bis 8, dort steht, ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollt ihr nicht einmal reden. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache. Früher habt auch ihr in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Es gibt verschiedene Sünden, die hier angesprochen sind, die aus dem Charakter kommen, sexuelle Unmoral, Gier, bösartiges Verhalten, Nachrede und so weiter und so weiter. Die sind hier aufgezählt. Und Paulus sagt, wir sollen so nicht leben. Und in Römer 6, Verse 11 bis 14, sagt er auch, wie wir uns verhalten sollen, wenn diese Dinge über uns kommen. Dort können wir lesen, Römer 6, 11 bis 14, ihr seid tot für die Sünde. Das ist der Schlüsselsatz. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Ja? Wichtig, beherrscht. Wir werden das niemals völlig in den Griff kriegen, aber die darf nicht herrschen über uns. Wir müssen die Oberhand haben über die Sünde. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir einen Kampf führen, innerlich, gegen die Sünde. Sie soll uns nicht beherrschen, sondern wir sollen der Herr sein darüber. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Nichts, keinen einzigen Teil, das ist nicht immer die sexuelle Unmoral, es kann auch die Zunge sein, ja, dass wir lästern beispielsweise. Wir sollen keinen Teil unseres Körpers zur Verfügung stellen. Ihr sollt der Sünde als Werkzeug zum Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Gott möchte, dass wir sein Hammer, Schraubenzieher, Rohrzange, keine Ahnung was sind, sein Werkzeug sind. Ja? Er führt das, aber wir sollen sein Werkzeug sein. Und dass er für seine Ziele einsetzen kann. Was sind seine Ziele? Dass alle Menschen errettet werden und dass es den Menschen gut geht hier auf der Welt. Das sind seine Ziele. Ja? Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Das ist es eben. Sie ist nicht mehr beherrschend. Wir herrschen über die Sünde. Klammer auf, verlieren auch ab und zu mal. Ja? Aber wir herrschen über die Sünde, nicht mehr die Sünde über uns. Denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Und das ist das Wunderbare. Wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen zur Sünde. Wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Pornografie im Internet beispielsweise. Streitereien unter Menschen. Ich habe die Möglichkeit, nachzugeben. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich vergebe dir. Ja, ich führe da jetzt nicht mal den nächsten Gegenangriff. Ja, das ist auch Sünde. Ich habe die Möglichkeit, das zu beherrschen. Ich kann Frieden in die Welt bringen. Beispiel Streben nach Anerkennung und Geld. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, das ist mir nicht wichtig, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu werden. Ja, das ist mir nicht wichtig. Ich habe auch andere Möglichkeiten. Ja? Ich muss dem Geld nicht hinterherlaufen. Ich kann andere Dinge, also ich kann meine Zeit anders einbringen. Das sind Möglichkeiten, die wir haben als Christen. Die Welt hat das gar nicht. Ja? Wir haben diese Möglichkeit, so zu entscheiden. Und ich möchte das nochmal verdeutlichen mit einem Beispiel, ja, dass wir das verstehen, welche großartige Neuigkeit Paulus uns hier in Römer 6 mitgibt. Ja? Weil er sagt letztlich nichts anderes als, ihr seid tot für die Sünde. Und ich habe jetzt mal hier ein Grab genommen. Ja? Und das Grab, das ist ein Grab von einem Alkoholiker, sage ich jetzt mal. Ja? Der Alkoholiker, das war ein schwerst alkoholischer Mensch, der da begraben liegt. Ja? Und der ist jetzt gestorben. Und jetzt habe ich hier mitgebracht, also der hat Alkohol unbedingt gebraucht. Ja? So, jetzt habe ich hier eine Flasche echt guten Whisky, Talisker. Ja, 16 Jahre alt, feiner Stoff, ja, gute Sache. Und wenn ich diese Flasche jetzt auf das Grab stelle, was passiert dann? Nichts passiert, weil der tot ist. Das interessiert den gar nicht mehr, dieser Alkohol, ja, weil der ist tot. Und das will Paulus uns sagen, ihr müsst das nicht mehr machen. Das ist es. Das ist die Aussage, ihr seid tot für die Sünde, ihr müsst das nicht mehr tun. Wenn man einem toten Alkoholiker eine Flasche Whisky aufs Grab stellt, passiert gar nichts. Und wenn man uns Christen, wenn uns zur Sünde verführen wird, dass wir lästern oder sowas, können wir sagen, nee, das interessiert mich gar nicht. Ja, muss das nicht tun. Genau, das sollte das nur noch mal verdeutlichen, was das bedeutet. Jetzt der letzte Punkt, die Prüfung durch Gott. Es ist jetzt keine Verführung zur Sünde, aber der Vollständigkeit halber habe ich es noch mit dazu genommen. Wenn Gott uns prüft in unserem Leben, und das kann immer wieder und das wird immer wieder passieren, weil die Bibel sagt das eindeutig, dass wir alle geprüft werden und dass wir sogar Grund zur Freude haben sollen, wenn wir geprüft werden, wenn wir das schaffen und überstehen. Und dann müssen wir uns unterwerfen. Und ich möchte was vorlesen aus dem 1. Mose, Kapitel 22, Verse 1 bis 2. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Wir kennen alle die Geschichte. Neben Hiob die brutalste Prüfung, die ich mir vorstellen kann. Hiob hat länger gedauert und es ist umfassender gewesen für Hiob, aber er hat so lange auf seinen Sohn gewartet. Und was hat er sich gesagt? Er hat sich gesagt letztlich, Herr, wenn du hast mir dieses Kind geschenkt, es war ein Wunder und du kannst ihn auch wieder zum Leben erwecken. Und deswegen bin ich gehorsam. Ja, du kannst das, ob du es machst, ist deine Sache, du kannst das. Ja, deswegen hat er es gemacht und ist geprüft worden, hat diese Prüfung natürlich bestanden. Und er ist ja auch einer der Glaubenshelden, die aufgezählt sind im Hebräer. Und das ist etwas, was Gott von uns macht. Oder Markus 9,49, niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört zum Leben, so wie das Salz zum Opfer, können wir lesen im Markus-Evangelium. Es gehört einfach mit dazu, dass Gott unseren Glauben prüft. Ja? Warum macht er das? Warum? Können doch sagen, Marc, gut, du kennst ja eh jeden Gedanken von mir. Ja? Warum mussten das noch prüfen? Ja? Nun, weil einfach erst durch die Prüfung sich zeigt, ob ein theoretisches Konstrukt auch in der Praxis Bestand hat. Ich habe hier so ein Heizungssystem mal gemacht. Ne? Das hat der Installateur theoretisch perfekt aufgebaut. Ja, der hat das alles gemacht nach seinen Anweisungen und so weiter. Aber ob es dicht ist, das zeigt sich erst, wenn Wasser drin ist. Vorher nicht, da muss er unter Druck setzen. Und so schaut Gott, ob das wirklich wahr ist, was wir glauben, ob wir das auch umsetzen. Und zum Beispiel, ob wir unser Vertrauen voll auf ihn setzen oder vielleicht doch aufs Bankkonto oder auf was anderes. Ja? Wie vertraust du mir? Oder keine Ahnung was, ob du nochmal, weiß es nicht, weiß jeder für sich alleine am besten, wo er das ist, oder ob du geduldig genug bist. Ja? Er sagt, ich könnte natürlich jetzt sofort helfen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob du in 3 Monaten immer noch mit mir gehst und mich lobst und mich preist. Ja? Obwohl eigentlich du sagst, mal hättest du mir auch sofort helfen können. Ja, ja, zum Beispiel. Ja? Oder er kann uns auch unter Druck setzen oder prüfen, weil er eine Veränderung in unserem Leben will. Man sagt, so geht das nicht mehr weiter. Das ist nicht gut, ja, was du machst. Das Schlimmste natürlich, wenn er uns zur Umkehr rufen will. Er sagt, das ist nicht gut. Das ist Mist, wie du lebst. Ja? Und uns eventuell sogar einen von Latz knallt, weil wir überhaupt nicht hören wollen. Ja? Und das sind so die Dinge, die uns einfach bewusst sein müssen bei den Prüfungen. Gott versucht aber nie, er versucht uns nie zur Sünde mit diesen Prüfungen, sondern er testet, wie unser Glaube in der Praxis, wie wir den leben und ob unser Glaube Bestand hält. Und genau, das sind so die wichtigen Dinge. Und das Schöne ist, wenn du diese Prüfung bestanden hast, kommt immer Segen in dein Leben. Ja? Abraham wurde gesegnet. Hiob wurde gesegnet. Er ist dann noch viel älter geworden. Er hat das Doppelte zurückgekriegt von dem, was er verloren hat. Und es kommt immer ein Segen, wenn du diese Prüfung aushältst. Genau. Und wir haben das jetzt gehört, die Arten der Versuchungen. Gott möchte, dass wir heilig sind und dass wir heilig leben. Und ich möchte zusammenfassen. Gott will, dass wir als seine Kinder heilig leben, so wie er heilig ist. Und er sieht uns schon als heilig an. Wir müssen das nicht erst werden. Wir sollen es bleiben. Ja, wir sollen um die Pfütze rumgehen. Unser Gewand ist schneeweiß und wir sollen es nicht schmutzig machen im Leben. Wir sind heilig in seinen Augen durch Jesus Christus. Was für eine wunderbare Botschaft ist das? Und er möchte, dass wir eben auch diesen Wunsch haben, so zu leben. Das möchte er. Die Versuchungen führen uns weg von einem heiligen Leben. Die führen uns zur Sünde. Und der Teufel versucht uns, die Welt versucht uns und unsere eigenen Begierden verführen uns zur Sünde. Dem Teufel können wir mit dem Wort Gottes widerstehen. Aus der sündigen Situation in der Welt müssen wir fliehen, wenn wir nicht sündigen wollen. Und unseren Begierden müssen wir nicht nachgeben, weil wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir trotzdem sündigen, dann sollen wir die Sünde bereuen. Das ist wichtig, soll uns leid tun im Herzen. Ja, wenn wir trotzdem sündigen, sollen wir die Sünde bereuen und daran denken, dass unser himmlischer Vater und dass unser Sohn, sein Sohn Jesus Christus, unser Herr, die Sünde am Kreuz für uns schon bezahlt hat und getilgt hat. Amen.